Vince, willkommen zurück zu Mach mal Marke. Dieses Jahr haben wir ja groß angekündigt, wir werden ein bisschen natürlicher, wir werden ein bisschen lockerer, freier. Das haben wir nicht angekündigt, aber das passt halt gut zum Intro für die Folge. Denn ich dachte mir, warum nicht mal mit so ein paar Konventionen aufbrechen? Und das haben wir ja auch schon im Namen. Wir heißen ja extra Mach mal Marke, Branding ohne Bullshit. Wir wollen den ganzen Bullshit weglassen. Und wenn man sich so klassische Markenentwicklungen oder Branding-Strategien anschaut, dann steckt da immer noch jede Menge Bullshit drin. Mit Verlaub können die anderen Leute nichts dafür, aber wir wollen es aufbrechen und deswegen habe ich heute so eine kleine rebellische Folge mitgebracht. Ich habe nämlich in 3 Schritten vorbereitet, wie man so klassische Branding-Strategien aufbrechen kann, wie man auch aus einem Markt ausbrechen kann, um rebellisch sich neu darzustellen oder neu zu positionieren, je nachdem, wie man mag. Also, bist du bereit dafür, heute so ein bisschen rebellisch gegen Konventionen vorzugehen? Und fällt dir vielleicht auf Anhieb direkt irgendwas ein, wo du das Gefühl hast, ja, das ist so klassischer Bullshit, das sollten Unternehmen eigentlich besser lassen, statt, weiß ich nicht, so eine Standardformel zu befolgen oder irgendwas anderes zu machen?
Willkommen zu Mach mal Marke, am einzig deutschsprachigen Branding-Podcast ohne Bullshit. Boah. Hallo, erstmal, lieber Paul, liebe alle Zuhörenden, Zuschauende. Rebell ist immer gut.
Oder es passt ja auch ein bisschen so, zu nostalgisch und ja, Heritage-Branding.
Man sieht es mir jetzt nicht so an, aber schwimmt schon auch gerne mal gegen den Strom, von dem her. Ja, ja, bin gespannt,
so, was du mitgebracht hast. Vince ist tätowiert. Nein, Spaß. Das spielt wirklich keine Rolle. Aber
auch kriminell bis am Boden ab.
Nein, ja, eine alte Vergangenheit.
Ja, und nicht nur die, weißt du, gibt auch noch Haufen, wo du gar nicht über mich weißt, von dem her, aber das ist jetzt ein anderes
Thema. Es ist, glaube ich, der Podcast nicht der richtige Rahmen. Lass mal beim Thema bleiben.
Also, ja, keine Ahnung, also da fällt mir natürlich mega viel ein jetzt auf Anhieb, aber wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es ist noch schwierig. Ich glaube, ich habe ja mittlerweile, also kenne ich auch einige so aus der Branche und viele sagen halt auch das Gleiche. Es ist halt zum einen, jede Agentur oder weiss doch auch nicht was, die meisten Freelancer, die kommen halt mit dem typischen Bullshit. Also keine Ahnung, wenn du irgendwas wie Branding googlest, dann kommen irgendwelche 0815 Anleitungen, natürlich so der ganze wirklich Standard, Mission, Vision und deine Werte und das Ganze. Und die meisten Leute haben aber gar keine Ahnung, was das eigentlich ist oder was das eigentlich bringt. Es tönt einfach fancy. Das ist dann vor allem aber auch so, viele Unternehmen, die wissen dann gar nicht, was das eigentlich ist, was ihnen das bringt. Nur schon, keine Ahnung, Bereiche, die es gibt. Also nur schon Marketing oder Branding oder Design. Sie haben dann immer das Gefühl, sie wissen es, aber sie wissen gar nicht, wie sie es richtig einsetzen. Also nur schon, wenn du Stellenbeschreiben anschaust, dann suchen sie irgendwie einen Marketing-Spezialist, Papipapo, weiss ich nicht was. Und wenn sich dann aber so eine Person meldet, die mega Erfahrung hätte in dem, dann checken sie das gar nicht. Also, ja, eben, ich weiß gar nicht, wo anfangen, aber ja, ja. Ich glaube, so das Gängigste, was man halt kennt, ist halt so, dass das, ja, die meisten verbinden halt mit Branding, wenn es ein bisschen mehr als Design ist, einfach so eine Vision, eine Mission und ein paar Werte und that's it. Und das ist etwas, wo mir eigentlich persönlich hart auf den Sack geht. Weil wenn du dann einfach mal nur ein bisschen tiefer gehst, öffnet sich schon dort ein riesiger Raum an Möglichkeiten. Und dann, für die meisten ist das dann halt so ein Aha-Moment. Genau. Ja. Aber ich bin jetzt gespannt, was du natürlich mitgebracht hast.
Ja. Ja, also lass gerne am Anfang so ein bisschen Agenda-Setting machen, wie man so schön neudeutsch sagt. Mir werden gerade 2 Sachen nochmal richtig bewusst. Also es gibt einerseits natürlich die ganzen Standardformeln oder Vorlagen, an die man sich hält, wie du gerade schon meintest, mit wir brauchen unbedingt eine Vision und wir brauchen eine Mission und so weiter. Und gerade zum Thema, brauchst du wirklich eine Vision als kleine Bäckerei oder KMU-Betrieb? Das ist die große Frage und dazu haben wir mal eine eigene Folge gemacht. Kann man gerne nochmal reinschauen. Ist, glaube ich, immer noch aktuell, das Thema. Also es gibt diese Formeln und Vorlagen, wo du dich manchmal reinzwängst und andererseits gibt es die ganzen Konventionen im Kopf, dass man einfach weiß, ich befinde mich innerhalb des Marktes. Ich habe folgenden Wettbewerb ich bin, keine Ahnung, ein KMU und stelle irgendwas her und dann bin ich natürlich genau in dem Bereich unterwegs, wo alle KMU, die das Gleiche herstellen, auch unterwegs sind. Also man ist so festgefahren im Denken und man bricht da selten aus. Und natürlich orientiert man sich auch an den Sachen, die andere machen und will es dann meist besser machen. Aber gerade dieser Punkt, ich will es besser machen, also hatten wir auch Folgen dazu. Ich will die bessere Qualität haben, ich will den besseren Service, ich will die bessere Leistung oder das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Das führt ja am Ende nur dazu, dass du das als Unternehmen vielleicht glaubst, aber als Zielgruppe das überhaupt nicht beurteilen kannst. Weil was ist denn wirklich besser? Also ich habe keine Ahnung, ob mein MacBook hier besser ist als ein anderer Computer von, keine Ahnung, einem anderen Hersteller. Da fehlt mir das technische Know-how, aber Apple hat mir einfach gesagt, das ist ein Gerät, was für mich passt und denkt außerhalb der Box. Weil ich kreativer bin, fühle ich mich von Apple angesprochen, deswegen ziehe mich die ganzen technischen Daten nicht so an. Das als kleines Beispiel. Weißt du, worauf ich hinaus will, ungefähr? Das ist einfach sehr viel, wie man das Ganze framed und wie man das Ganze darstellt. Und wenn man eben nur innerhalb von seinem Bereich bleibt, dann wirst du super schnell vergleichbar, dann kommt es irgendwann dazu, dass du einem Preisdruck verfällst und dass du nicht richtig eine Beziehung zu deiner Kundschaft aufbauen kannst, weil du halt austauschbar bist. Und eigentlich wollen wir das ja alle nicht. Wir wollen ja dann alle ein besonderes Branding und eine besondere Marke sein, aber befinden uns immer noch im gleichen Teich wie alle anderen auch. Und das ist ein großes Problem und da hilft es einfach, sich im ersten Schritt gedanklich erstmal auszubrechen. Also ich habe es mir so aufgeschrieben, zu sagen, es gibt immer irgendeine Konvention, das ist Punkt 1. Dann musst du gucken, wo du dort einen entsprechenden Bruch findest, wo du ausbrechen kannst. Für diesen Bruch, um da auszubrechen, zahlst du natürlich auch einen Preis. Alleine der Preis, dass du eben nicht mehr vergleichbar bist mit den anderen, kann zu einem Problem werden oder kann dazu führen, dass dich Kundschaft nicht mehr wahrnimmt, aber du gewinnst halt neue dafür. Und da musst du natürlich trotzdem dem Ganzen treu bleiben und dafür einen Beweis finden, wenn man so will, dass du in dem neuen Bereich, wo du dich verortest, trotzdem richtig dazugehörst. Und um das jetzt mal klar zu machen, hätte ich gleich noch Beispiele, außer du willst jetzt noch irgendwas hinzufügen oder sagst so, der Punkt, der wäre noch super wichtig.
Nein, ich würde sagen, mach doch einfach mal weiter und dann kommen wir da vermutlich schon noch ein paar dumme Gedanken in den Sinn.
Also ich habe mal drei große Beispiele und die kennst du wahrscheinlich alle, weil lustigerweise machen das Mega-Brands, also die wirklich großen Brands, die wir alle kennen, schon manchmal ganz bewusst, solche Brüche im Markt zu provozieren. Und da fiel mir als erstes sofort Patagonia ein, so als eine große Outdoor-Marke, die wir wahrscheinlich alle kennen, die uns auch zuhören. Und die hatte nun das Label, dass sie nachhaltig ist. Und die hatten die eine berühmte Werbeanzeige, wo drauf stand, don't buy this jacket, also kauf nicht diese Jacke. Und das war eine Werbeanzeige für die Jacke. Und das war ein ganz klassisches, das war ein Bruch mit der Marketingkonvention, nicht mehr die Jacke zu bewerben oder das Erlebnis zu bewerben, mit dem du, was du erleben kannst, wenn du die Jacke trägst, sondern ganz bewusst zu sagen, so eigentlich finden wir Konsum scheiße, also kauf nicht diese neue Jacke, die wir haben. Und das waren natürlich damals die Ersten, die das gemacht haben. Die Kampagne ist schon älter, die ist bis heute bekannt und hat so einen neuen Standard gelegt, einen ganz, ganz bewussten Bruch zu setzen. Und das ist natürlich auch ein Bruch, den die als Marke fortsetzen, zu sagen, eigentlich wollen wir keinen Konsum. Weil wenn du konsumierst, dann konsumier halt bei uns, weil wir sind nachhaltig. Das schwingt da durch die Blume mit. Anderes Beispiel, Wasser trinken wir alle. Die meisten nehmen vielleicht Leitungswasser. Wenn du welches kaufst, dann hast du eine Auswahl aus blauen Flaschen mit einem blauen Label oder einem grauen Label oder einem grünen Label. Und dann gibt's auf einmal Liquid Death aus Amerika, die das in Dosen verkauft, die schwarz sind oder die golden sind und die eine krasse Illustration drauf haben und einfach nach Heavy Metal aussehen. Da drin ist auch bloß Wasser, aber sie haben es geschafft, da einen ganz bewussten Bruch reinzuführen, indem sie einfach die Verpackung, die für Wasser nicht üblich ist, sondern die für andere Bereiche üblich ist, genommen haben, um damit Wasser zu labeln. Und auch das kannst du jetzt natürlich kopieren als anderes Unternehmen, aber sie waren gefühlt die Ersten, die das so richtig krass in dem Getränkemarkt getan haben. Und letztes Beispiel auch aus dem Getränkemarkt wäre Oatly, die Hafermilchhersteller. Die haben nämlich nicht nur gesagt, wir haben dann die neue Hafermilch oder wir haben eine gute Hafermilch oder eine bessere, sondern die kamen einfach an und haben gesagt, wir erklären Kuhmilch dem Krieg und haben sich da einfach in ihrem Ursprungsland komplett mit der Milchindustrie angelegt und haben damit ein echtes Statement gesetzt. Gibt es auch spannende Videos dazu, weil die immer noch nicht profitabel sind und eigentlich andere Probleme haben, die Milch auch zu produzieren und einfach Unmengen in Marketing reingesteckt haben. Aber die waren, ja, das sind alles drei rebellische Brands in meinen Augen. Würdest du auch so sehen? Oder hast du noch mehr Beispiele, wo du direkt sagst, ja, aber da könnte man jetzt auch das aufzählen oder siehst du es sogar anders?
Nein, ich weiss schon, in welche Richtung das gehen willst. Also ich meine, ich finde es jetzt zum Beispiel, es tönt jetzt halt so auf den ersten Blick, tönt es eigentlich mega simpel. Und das ist ja eigentlich meistens auch die einfachste Lösung. Also quasi nicht immer nur im gleichen Teich fischen wie alle anderen. Also zum Beispiel ein Beispiel, das ich letztens ausgeführt habe, ist, keine Ahnung, in einer Branche, wo halt alle auch immer die Besten sein wollen, alle immer mit Qualität werben und weiss auch nicht was und wir machen da alles und hier und her, haben wir dann einfach bestimmt, hey, wir sind vielleicht nicht die Schnellsten oder nicht die Grössten, dafür sind wir die Persönlichsten. Oder? Dass man halt einfach auf persönlichen Service geht, auf wirklich persönliche Kundenbindung. Und das ist ja etwas ganz anderes, wo man halt dort nicht kennt. Und das ist dann auch wieder etwas, wo anders schwingt. Das ist also so ein bewusster Bruch. Von dem her, also Beispiel gibt es natürlich Dutzende. Es ist dann halt immer die Frage, ja, ich finde jetzt zum Beispiel das Beispiel wie Oatly. Finde ich halt so ein bisschen schwierig. Weil ja, logisch, sie haben dort, das ist ja mal ein riesen Boom. Aber ich habe mich dann da mal ein bisschen informiert, habe selber auch schon Oatly getrunken. Und ich finde es eigentlich der grösste Bullshit, weil es ist eigentlich nur Öl mit Wasser. Also es ist überhaupt nicht gesund. Und das finde ich dann halt wieder so ein bisschen schwierig, vor allem im Bereich Lebensmittel, wo ja so blöd, kannst du eigentlich 90%, wo beworben wird mit mega gesund und mega fancy und was auch immer, es ist eigentlich der grösste Dreck, wenn wir ehrlich sind.
Also ich glaube, sie haben es ja nie als, sie haben es, glaube ich, nie als gesund beworben, sondern als Milchalternative, um einfach die ganzen Emissionen, die durch Milch entstehen, durch Viehhaltung allgemein, die einzudämmen. Ich glaube, das war deren.
Ja, logisch. Das ist wieder ein, also wir schweifen ein bisschen ab, aber ich finde halt immer so, wenn du dann halt etwas anderes versprichst, dann schau dann aber auch, dass du sauber bleibst. Weißt du?
Jetzt zum ich Beispiel würde es auch nie anders sehen, aus einer anderen Brille, aber ich verstehe deinen Punkt genau. Du musst natürlich letztlich auch immer den Beweis erfüllen, dahin zu kommen.
Ja.
Und das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ich wollte am Anfang nochmal reingehen für KMU, was Möglichkeiten wären, was wären da für Beispiele? Da können wir gerne auch spontan noch Sachen überlegen, was man machen kann. Aber du hast schon eigentlich eine Methode, um dahin zu kommen, genannt, denn ich habe jetzt noch 3 Schritte vorbereitet und einen Zusatzschritt, um es dann richtig gut zu machen, wie man jetzt da hinkommen kann, um als KMU, die natürlich nicht die krassen Media-Budgets haben oder auch erstmal beim Branding allgemein beginnen müssen, bei der Markenfindung, wie die da angehen können, um so einen Bruch zu erzeugen. Und
also ich hätte
darf ich schnell
einen vorschiessen. Also das haben wir ja schon mal, eine extra Folge mal gemacht. Also ich finde, eine von der besten und einfachsten Methoden ist eigentlich, wenn du deine vermeintlichen Schwächen in deine Stärke umwandelst. Also eben, wenn du klein bist, allein bist, ja, dann kannst du aber auch persönlicher sein, individueller, bist flexibler und so Sachen. Also das vielleicht einfach gerade so vorausgeschossen, aber ich will dir da nicht vorteilen.
Ja, das ist schon gut. Das hätte ich so als Schritt 2, da würde das perfekt reinpassen. Mir nehme ich hier mal die Karten, die du auch rumstehen hast, genommen, also die Brand Tactics von Piptex. Das ist natürlich wieder mal unscharf, jetzt sieht man es. Finde ich wahnsinnig schön, sind viele Methoden drin und ein paar haben halt perfekt zum Thema gepasst. Und am Anfang, im ersten Schritt, würde ich immer schauen, den Kontext zu klären. Also wo stehen wir denn gerade als Marke? Was machen denn wirklich die anderen? Was sind denn klassische Klischees, die es gibt über unsere Branche? Also keine Ahnung, beim Handwerk gibt es bestimmte Klischees. In Deutschland ist es, dass Handwerker prinzipiell unpünktlich sind und, keine Ahnung, meist noch ein bisschen unfreundlich und sowas. Das wäre ein klassisches Handwerker-Klischee aus Deutschland beispielsweise. Gibt auch Klischees über Anwälte und Anwältinnen und über jede Branche hat es irgendwelche Klischees. Wie sind die zerkopften Kreativen, die auch ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen und so weiter. Und da einfach zu gucken, was gibt's und in welcher Kategorie befindet man sich da überhaupt. Was sind gleichermaßen auch bestimmte No-Go-Areas, finde ich einen sehr relevanten Punkt, zu sagen, wo ist denn ein sehr, sehr großer Player bereits aktiv in meinem Marktsegment, den ich eigentlich nicht übertrumpfen kann, weil ich die Mittel nicht habe, weil ich die Produkte nicht habe oder was auch immer. Also gibt es da bestimmte Sachen, die von einem Anbieter besetzt werden. Und da kommt man eigentlich nicht vorbei. Und welche unsichtbaren Regeln gibt's? Das heißt auch im, keine Ahnung, gehen wir jetzt mal rein in Beispiel B2B-Business, Vertrieb, da tragen alle immer Anzug. Oder tragen alle immer Hemd. Das ist so unsichtbare Regeln. Das wird einfach so gemacht. Das wurde schon immer so gemacht. Da kommt man nicht dran vorbei. Das macht man eben auch so. Oder, keine Ahnung, alle bewerben immer ihren tollen Service, den sie haben. So, das ist auch ein ungeschriebenes Blatt. Deswegen geht man ja auch davon aus, wenn man jetzt, ohne sich da Gedanken zu machen, in das eigene Branding reingeht, würde man dann auch sagen, bei uns ist Service ganz wichtig. Das wird bei uns groß geschrieben. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Das sagen alle aus deinem Bereich, in deinem Metier. Deswegen finde ich es da so wichtig, hinzugehen und zu gucken, in meiner Kategorie, wo ich mich in meinem Marktsegment befinde, was sind da die Regeln, die es gibt? Und die wirklich mal alle auch aufzuschreiben, dass man ein Gefühl bekommt, wo man sich da befindet. Weil vieles passiert auch unbewusst. Gerade so diese Kleiderordnung nimmt man vielleicht nicht wahr, wenn man schon immer das gemacht hat. Genau. Wäre Punkt 1. Hast du noch Ergänzungen, oder?
Nein, ich bin noch zuhörlose.
Sehr gut. Okay, machen wir direkt weiter mit Schritt 2. Das ist dann selber in sich, in das eigene Unternehmen reinzuhorchen, also reinzuschauen, was ist denn jetzt bei uns der Fall und was ist wirklich wahr für uns. Also zu überlegen, wir können ja nicht überall die Besten sein, was ich gerade schon meinte, aber wir können vielleicht in einem Punkt die Einzigen sein, die es so machen. Mhm. Oder haben wir bestimmte Eigenheiten? Sowas wie du gerade meintest, niemand achtet da groß auf Freundlichkeit, aber vielleicht ist das bei uns gerade Freundlichkeit, Persönlichkeit ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Ist es vielleicht auch ein Aspekt, den wir unbewusst schon machen, aber den wir nie kommuniziert haben? Das kann ja auch sein. Mhm. Oder gibt es irgendeine Macke, die wir haben und die haben wir bewusst immer verdeckt und wegpoliert, damit es niemand sieht? Aber können wir die vielleicht ganz bewusst rausholen? Und was machen wir denn überhaupt schon anders, aber erzählen noch niemanden davon? Also, was hatte ich aufgeschrieben? Alle machen beispielsweise Beratung. Und was ist denn aber wirklich? Was steckt denn wirklich hinter Beratung? Das kann dann nämlich der nächste Schritt sein, zu sagen, wir nehmen Entscheidungen ab, die dir schwerfallen. Und das ist dann eigentlich das Gleiche, bloß anders geframed oder anders dargestellt, weil es in dem Bereich, wo man aktiv ist, so nicht gemacht wird. Und da sich auch das Ganze bewusst aufzuschreiben und dann mal auszufiltern, was könnte denn jetzt richtig gut sein? Das wäre der Punkt.
Oder Branchenstandards, wo eigentlich gang und gäbe sind, aber niemand kommuniziert sie richtig. Und dann bist du halt eigentlich der Einzige, wo sie halt kommuniziert.
Weil, genau.
Ja.
Und dann kann man nämlich aus den zwei Aspekten, also wir wissen jetzt, was der Markt macht, wir wissen, was wir selber machen und wer wir sind und wo wir unsere bestimmten Macken haben, dann kann man daraus die Strategie wählen. Also zu sagen, alle sprechen von der einen Sache, wir sprechen bewusst von einer anderen Sache, über die niemand redet in unserem Bereich, aber das ist unsere Macke und die können wir eigentlich groß rausbringen, weil die cool ist und weil das andere Leute erreicht oder weil das besonders persönlich ist oder weil ja das einfach wir die Einzigen sind, die das in unserem Bereich machen. Und da ist eben Einzigartigkeit immer besser, als die Besten sein zu wollen, weil das kann man nicht bewerten und nicht messen. Genauso auch dann die Sprache entsprechend anzupassen oder mit bestimmten Prozessen zu sprechen und das Ganze auch zu validieren, indem man kann auch nochmal in der Strategie bei der Kundschaft nachfragen, was die denn so meinen, um dann einfach am Ende aus einer bestimmten Kategorie auszubrechen. Und was man auch sich überlegen kann, das ist nur eine ganz grundlegende Entscheidung, wollen wir komisch oder wollen wir bewusst normal sein? Und das klingt jetzt vielleicht auf Anhieb so ein bisschen, naja, was meint er denn damit? Aber wenn man sich bewusst macht, dass alle gleich sind in der Kategorie, kann man sagen, wir sind auch normal, aber in einer anderen Kategorie. Also wir sind eigentlich ein Fremdkörper in einer anderen Kategorie, weil wir das andere anbieten, aber sind dort ganz normal. Oder sind wir die komischen Vögel in unserer Kategorie, aber dadurch maximal sympathisch oder maximal authentisch oder maximal natürlich, was halt sonst niemand hinbekommt. Und als letzten Schritt hatte ich mir noch aufgeschrieben, gibt es vielleicht
noch
eine...
Etwas sagen?
Ja, du darfst.
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu dem Punkt gehört oder vielleicht zum nächsten oder so, aber ich finde es halt am einfachsten, auch wenn man sich auch ein bisschen fragt, Ich meine, ich sage, die meisten Dienstleistungen zum Beispiel, die probieren eigentlich immer alles für alle machen.
Ja.
Oder? Aber wenn man sich nur schon dort mal fragt, okay, kann man Zielgruppen einfach einmal ein bisschen eingrenzen? Oder? Also ist es jetzt halt einfach, keine Ahnung. Was doch auch nicht, als Schreiner zum Beispiel. Anstatt einfach klassischer Bauschreiner, der einfach Fenster macht und weiß auch nicht was, keine Ahnung, vielleicht sind wir halt die, wo nur, weiß doch auch nicht, selber Vollholzmöbel machen. Oder? Mhm. Dann kannst du spezielle Elemente machen oder eine Systemküche entwerfen oder weiß doch auch nicht was, wo halt mega hochwertige Materialien hast, dann hast du halt weniger Auftragsvolumen, aber die Kunden, die du hast, die sind auch bereit, um den Aufpreis zu zahlen, weil die halt Qualität schätzen. Und dann bist du aber in einem ganz anderen Segment unterwegs und dementsprechend musst du anders auftreten und anders wirken, anders kommunizieren und so weiter. Oder du machst halt das Gegenteil und machst halt etwas mega Simples, Günstiges für die, keine Ahnung, für junge, Hippie, was doch auch nicht, Freigeister,
ja.
wo irgendwie ein Modularsystem oder was Gucker was und dann hast du halt mega viel Volumen, aber die Umsetzung ist so einfach, dass es sich wieder ausgleicht, aber dementsprechend kannst du viel lockerer, hipper unterwegs sein und die gehen. Also Zielgruppe, finde ich, ist eigentlich immer so ein bisschen der Haupttrigger, wo eine Marke sich aber auch ausrichten kann. Also eigentlich musst du gar nicht zu weit denken. Denk einfach mal zuerst an die Leute. Was brauchen sie, was wollen sie, wie ticken sie?
Ja, gerade das mit den Kategorien, in denen man sich befindet, das kann man eben von der Zielgruppe aus denken. Mein Beispiel, was mir gerade einfällt, ein Kumpel von mir, der arbeitet in der Medizinbranche und vertreibt dort Möbel und Material für Krankenhäuser und Praxen. Und da könntest du als Schreinerei eben sofort reingehen und sagen, wir machen Innenausbau für Arztpraxen beispielsweise und sind da die Einzigen. Weißt du, man könnte ja als Arztpraxis sagen, okay, wir haben ein Büro oder einen neuen Raum, den wir bebauen müssen. Wir gucken jetzt entweder nur nach Möbeln oder wir wissen, wir wollen was Einzigartiges haben und gucken dann nach Schreinereien. Und dann hast du aber wieder bist du in der Kategorie Schreinerei unterwegs. Und wenn du einfach die einzige Schreinerei bist, die sich darauf fokussiert hat oder spezialisiert hat, Arztpraxen von innen schick zu machen und praktisch einzurichten, dann bist du die einzige Wahl innerhalb von einer anderen Kategorie. Also nicht unter allen Schreinern, sondern eben unter allen Leuten, die irgendwas für Arztpraxen anbieten. Und das kann richtig gut funktionieren. Aber auch da wieder von der Zielgruppe gedacht, was brauchen die, was sind deren Bedürfnisse? Und dann kannst du innerhalb dessen ja nochmal kleine Besonderheiten einfügen.
An alle die, die jetzt sagen, ja, aber das ist viel zu aufwendig und viel zu teuer und weißt du, Gucker was. Aber eben, wenn du deine Zielgruppe genau kennst, dann kannst du halt wiederum das Angebot, das Produkt oder die Dienstleistung so konkret zuschnüren, dass es für die eben wieder rentabel ist.
Ja.
Oder? Also, weil dann weisst du ja wirklich, was die brauchen und kannst halt dort auch Speziallösungen anbieten und es gleicht sich in der Regel aus.
Genau. Mein Bonusschritt, also nach Schritt 3 jetzt die passende Strategie zu finden, also wir haben Kontext geklärt, wir haben uns selber gefunden, wir haben jetzt eine Strategie dafür, wo wir uns dann neu verorten wollen. Der mutigste Schritt, um das Ganze abzuschließen, Bonusschritt, das wäre eigentlich lustig genannt, die eine dumme Idee, aber die mutig ist, also die dumme, mutige Idee, wenn man so will, die man macht, weil sonst sich niemand traut. Und das kann manchmal auch nur sowas sein wie Ehrlichkeit. Zu sagen, guck mal hier, die 10 Sachen können wir nicht, dafür können wir die eine Sache richtig, richtig gut. Und das ist auch einfach mutig, weil niemand darüber redet, dass, weiß ich nicht, man eben noch keine KI-Einbindung hat oder dass Prozesse noch nicht so gut laufen, aber man versucht es irgendwie zu schaffen oder man versucht, ein noch breiteres Produktangebot abzudecken. Man kann dann auch ehrlich hingehen und sagen, nö, wir können die 10 Sachen eben nicht, aber die eine Sache richtig gut. Oder zu sagen, wir haben ein Anti-Angebot. Also wenn du folgende Zielgruppe bist, dann kauf bitte nicht bei uns. Weil dann gehörst du nicht zu uns, die wir das gerne verkaufen wollen, oder dann bist du nicht richtig für uns, weil, und dann kannst du wieder Punkte aufzählen, die da eine Rolle spielen. Und das führt eben dazu, auch was du gerade noch meintest, dass man eigentlich ein Angebot unglaublich spitz macht. das, was ja alle anderen immer sagen, zu sagen, guck dir eine Nische aus, positionier dich unglaublich spitz und persönlich, dass es eben wirklich nur für eine einzige Person mega relevant ist, dann führt das immer dazu, dass es für alle anderen Personen, die auch so sein wollen, auch relevant wird. Also man denkt sich dann rein, dass es für einen schon stimmig ist. Und das kenne ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es selber auch so. Ich denke mir auch, klar, bestimmte Sachen brauche ich nicht, aber eigentlich wäre ich schon gern so, dass ich das Zeug brauchen würde und dann rede ich es mir schön, dass ich auch mit dazugehöre zu diesem Club der Leute, die es wirklich dann auch kaufen dürfen mit gutem Gewissen. Und das ist ja eigentlich, keine Ahnung, bestes Beispiel Kameras. Also wie viele Hobbyfotografen und Fotografinnen gibt es, die sich einreden, sie bräuchten die krasseste Kamera, nur weil sie dann dreimal im Jahr irgendwie zwei Vögel fotografieren wollen auf einem Ast. Und dafür haben sie natürlich die perfekte Kamera, aber eigentlich ist die Kamera für einen ganz anderen Zweck gebaut, dass du irgendwie Hardcore-Event-Fotografie machst.
Muss ich aber auch ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen ein Schweizer Ding, weil egal, also ich kenne so viele Leute, also bin ich selber auch mal gewesen, muss ich auch zugeben, aber keine Ahnung, wenn mir so ein Hobby anfängt, weißt du, du machst es nicht normal, du lehnst dir mal, keine Ahnung, wenn du klettern gehst oder so, du lehnst dir nicht einfach mal ein Gestell aus und probierst zuerst schon mal so drei, vier Mal, schaust schon mal, ob es dir Spass macht. Nein, einmal gehen, voll begeistert und dann, keine Ahnung, für irgendwie 5000 Stutz die teuerste Ausrüstung holen, die es gibt. Und dann gehst du zweimal und schlussendlich landet es immer so im Ecken. Und es gibt so viel, wo das so machen. Und das ist halt so der Klassiker. Oder nur schon die Wanderer. Also weißt, ich gehe einmal mit der Chucks irgendwo laufen und dann siehst du alle irgendwas mit ihrer Jack-Wolfskin-Jacke und was doch auch nicht was. Ja. Der Klassiker. Aber eben, es zücht halt, Weil die Leute wollen halt in den Club aufgenommen werden, sozusagen.
Ja. Gibt's auch, gibt ja das YouTube-Format Hype Culture, die stellen immer unterschiedliche Hypes vor und es gibt eine Automarke, die ich noch gar nicht kannte, Arc'teryx heißen die, glaube ich, so ein frühgeschichtlicher Vogel drauf abgebildet und das ist eine Automarke, die ist wirklich nur für Bergextremsport gemacht, also die Produkte sind von Bergsteigern für Bergsteiger gemacht worden und es gibt aber eine Hip-Hop-Szene, die diese Produkte extrem feiert, weil es einfach sehr, sehr gute Outdoor-Jacken sind, die dich warm halten, die dich trocken halten, die gut funktionieren und die feiern das. Dann könntest du jetzt als Marke sofort schwach werden und sagen, okay, wir gucken jetzt, dass unsere Produkte ein bisschen cooler aussehen oder so, das, was gerade angesagt ist. Und die haben es aber geschafft, sich selber treu zu bleiben und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt da aufspringen und mitmachen wollen, sind wir nicht mehr das Produkt, was die Leute haben wollen. Die wollen kein hippes, angesagtes Zeug. Die haben sich bewusst entschieden für eine Outdoor-Marke, die nichts mit ihrem Kontext zu tun hat, weil sie das einfach leben und cool finden. Aber die Marke bleibt cool, solange sie sich auf ihr eines Metier spezialisiert und da treu bleibt. Und so können nämlich unbewusst auch Trends entstehen. Also das kannst du als Marke meist auch nicht bewusst steuern, aber du kannst es einfach für dich nutzen, indem du, und da bist du ja Profi dran mit nostalgischem Branding, indem du der einen Sache, die du schon immer gemacht hast, treu bleibst. Und das einfach sehr spitz zugespitzt fokussiert kommunizierst.
Sag nur Jaguar, Paul.
Man hätte es anders angehen können, ja. Ja.
Yes.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge mit Rebrandings und worauf man achten sollte. Ich war nämlich ohne Witz vorhin noch einkaufen und habe gesehen, es gibt ja die Betty Bossi-Produkte, also dieses ganze Back- und Kochzubehör und habe festgestellt, die sind auf einmal nicht mehr pink, also die waren ja so vorher ultra kitschig, pink eigentlich, ich fand es eine hässliche Verpackung, aber ich wusste, diese ganzen pinken Backprodukte, das ist Betty Bossi. Und jetzt sind sie auf einmal grün. Und ich finde, wenn du so einen harten Bruch machst, dann musst du es auch begründen können. Das hat auch definitiv nichts mit rebellischem Branding zu tun, sondern mit irgendeiner anderen Markenentscheidung. Aber vielleicht machen wir das mal bald als nächste Folge, worauf man bei Rebrandings achten sollte, wenn man das angeht.
Aber genau. Ich finde, es gibt ja mittlerweile, das hätte ja, wer hat das gesagt? Wer hat das gehabt? Mit so, eben das Rebel-Branding und so weiter. Der Enrico hat das
gesagt. Ah, das hat Enrico erzählt. Ja.
Und das ist
Anti-Branding
halt
war das.
Ja. Anti-Branding, das ist ja auch aktuell auch so ein bisschen ein Hype oder ein Trend. Halt eben so quasi so, dass keine Ahnung, extra schrill oder extra so ein bisschen gegen den Strich und so. Und dann muss ich einfach auch sagen, hey komm, das ist einfach nichts anderes als ein Trend. Eigentlich geht es einfach darum, zum einfach einmal ein bisschen weiterdenken als der Rest. Das ist eigentlich, that's the magic. einfach sich wirklich mal ernsthaft Gedanken machen und halt einmal, ja, über den Tellerrand schauen und halt nicht eben immer nur an diesen 0815 Formeln, wo man halt gerade findet, wenn man Branding googelt, sich festhalten. Ja.
Du, da passt eigentlich perfekt mein Abschlusssatz. Ich hau den jetzt einfach schon rein, dann darfst du trotzdem noch letzte Gedanken sagen.
Ja.
Denn das wäre, rebellisch heißt eben nicht, einfach nur anders sein zu wollen, weil es cool ist, sondern rebellisch bedeutet, dass man aus einer bestimmten Konvention ausbricht, um sich danach als Marke besser zu fühlen, weil es besser zu einem passt. Ich weiß, es ist nicht ganz so lyrisch formuliert wie deine Sprüche, deine Abschlusssätze, aber ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, kurz gesagt, einfach, mach doch einfach dein Ding und schieß halt, auf gut Deutsch gesagt, auf Konventionen, die halt die Mehrheit machen. Ich meine, das ist ja eigentlich auch, was nur schon das Wort Charakter aussagt. Also, wenn du keine Ecken und Kanten hast, dann bist du einfach irgendein, keine Ahnung, letztens ein neues Wort gelernt, ein Teigmann. Also, also, wenn du einfach deinen Charakter formen lässt von anderen.
Oh, das ist auch gut, ja.
Und da habe ich lachen müssen, das ist eigentlich mega gut, ja, mega guter Begriff. Und so kannst du es eigentlich auch bei den Marken sein. Heb doch einfach den Mut und stehen halt zu dem, was dich ausmacht.
Ja, ja.
Eben, wie du gesagt hast, du musst nicht immer der Läuteste oder der Schrillste sein, weil das machen ja auch die meisten, sondern bist einfach echt. That's it.
Das ist es. Und wenn man eine Sache mitnehmen sollte aus dieser Folge, dann wäre es für mich oder für euch da draußen, die uns zuhören, wirklich der Punkt, einmal zu schauen, was machen denn alle anderen in meinem Bereich und was bin ich denn eigentlich wirklich selber? Wo tue ich mir denn eigentlich auch einen Gefallen, wenn ich einfach mal so bin, wie ich bin und kann dann da aus dem alle anderen machen das so, deswegen muss ich es auch machen, ausbrechen. Und das ist eigentlich, wie du meintest, wir hätten die Folge irgendwie in 2 Minuten aufnehmen können. Aber egal, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Kontext. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt, kommentiert das mal gerne. Und wenn ihr wissen wollt, wie das für eure eigene Marke aussehen kann, dann können wir gerne mal kostenlos schreiben oder telefonieren. Vince hilft bei allen nostalgischen Marken. Ich helfe bei allen anderen Marken, die nachhaltig, langfristig wachsen wollen. Und dann können wir schauen, ob uns auf Anhieb von außen betrachtet irgendwas auffällt. Denn das ist auch noch so ein Punkt. Von außen betrachtet ist es immer super einfach. Das selber zu finden ist manchmal ziemlich schwer, weil man einfach schon tief, tief drin steckt in diesen ganzen nervigen Konventionen. Und da
reden wir
bin ich selbst keine Ausnahme.
Erfahrung.
Ja.
Genau. Da sind wir eigentlich froh, haben wir uns gegenseitig, weil dann schauen wir uns gegenseitig einmal so ein bisschen auf den Finger und auf das Mal. Ja.
Ja.
Das ist einfach einfach. Das ist
jedes Mal so selber den anderen am Schopf aus dem Sumpf da wieder rausziehen. Ja.
Genau. Yes. Hey, danke vielmals. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Danke dir, Vince. Hau rein. Ciao. Ciao.
Merci vielmal fürs Zuschauen und Zuhören. Hinterlasst gerne einen Kommentar, liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Merci.